Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am heutigen Jahrestag der Reichspogromnacht gehen wir unter anderem der Frage nach, wie gehen Schulen mit Antisemitismus um? Darüber reden wir gleich mit einem Lehrer, der Schulen dazu berät und Fortbildungen anbietet. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Auch 84 Jahre nach der Reichspogromnacht ist Antisemitismus in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Jüdinnen und Juden werden verbal und körperlich angegriffen, müssen um ihr Leben fürchten, wie zum Beispiel 2019 beim Anschlag auf die Synagoge in Halle. Laut einer aktuellen Statistik vom Bundeskriminalamt befinden sich antisemitische Straftaten in Deutschland derzeit auf einem Höchststand. Über 80% der Täterinnen und Täter kommen dabei aus der rechtsextremen Szene. Angesichts dieser alarmierenden Entwicklung gab und gibt es immer wieder Appelle, präventiv mehr Aufklärungs- und Bildungsarbeit in Schulen zu leisten. Florian Bär ist Lehrer und arbeitet außerdem bei SABRA, das ist eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit. Dort berät er Schulen zum Umgang mit Antisemitismus und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie Schulen zum Beispiel mit aktuellen Formen antisemitischer Gewalt und Hetze im Unterricht umgehen.
Also ich glaube, dass in den vergangenen Jahren die Sensibilität für aktuellen Antisemitismus doch stark gestiegen ist. Man hat das lange Zeit eher so als historisches Phänomen betrachtet, auch im Unterricht eher so unter der Brille Zeit des Nationalsozialismus, vielleicht noch mittelalterliche Jugendverfolgung gelesen. Und mittlerweile ist, glaube ich, doch deutlich klar geworden, dass Antisemitismus ein aktuelles Phänomen ist, das auch immer wieder an neue gesellschaftliche Entwicklungen andockt, also beispielsweise Corona. Ja, da ist bei den Corona-Leugnern ja beispielsweise dieser Ungeimpft-Stern zu sehen gewesen. Und da wird man sensibel und sagt, wir müssen eben jetzt auch auf aktuelle Formen des Antisemitismus eingehen. Das muss auch ein Thema an den Schulen werden. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen. Also es wurden neue Stellen geschaffen, es wurden neue Bildungsprogramme aufgelegt, die eben genau in diese Richtung jetzt dann gehen sollen.
Welche Unsicherheiten erleben Sie denn mit dem Thema im Schulalltag, zum Beispiel bei Lehrkräften und auch bei Schülerinnen und Schülern?
Ja, Unsicherheiten gibt es, glaube ich, viele. Also die erwähnte ist ja schon, es überhaupt erstmal als aktuelles Phänomen wahrzunehmen und es nicht rein auf die Zeit des Nationalsozialismus sozusagen zu reduzieren. Damit verbunden ist auch eine Unsicherheit, es als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen aller gesellschaftlichen Milieus anzuerkennen. Also oft herrscht noch das Bild vor Antisemiten, das sind ja so die Nazis, die Rechten. Aber es gibt eben auch Antisemitismus von links, es gibt religiös begründeten Antisemitismus oder verbrämten Antisemitismus. Es gibt Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft, der sich eben in ganz vielen verschiedenen Facetten zeigt, insbesondere in Bezug auf Israel. Also israelbezogener Antisemitismus ist die virulente Spielart des Antisemitismus. Und damit umzugehen, das merken wir in unserer Praxis, erweist sich für viele Lehrkräfte als große Herausforderung, der sie sich stellen wollen. Weil sie eben auch sagen, naja, also damit haben wir uns eigentlich in unserem Studium nicht unbedingt beschäftigen müssen. Das ist tatsächlich auch so, dass es da ein großes Manko gibt, dass an den Universitäten das eben keine Rolle spielt. Und der Konflikt vor Ort ist eben so komplex, da weiß ich gar nicht, kann ich das überhaupt runterbrechen, wenn ich dafür vielleicht 2 Doppelstunden habe. Und wir sagen, ja, das geht. Also man kann auch in einer Doppelstunde, in 2 Doppelstunden zumindest Schwarz-Weiß-Bilder aufbrechen, wenn es um den Nahostkonflikt beispielsweise geht, indem man darauf hinweist, wie komplex die Situation vor Ort ist. Beispielsweise sagt, in Israel leben auch 20% Araber, was vielen gar nicht bekannt ist und damit schon mal zum Nachdenken, zum Nachfragen anregt. Und das ist ganz wichtig. Also Nachfragen, selber kritisch denken und so, das ist, glaube ich, eine gute Grundimmunisierung gegen die Übernahme von so antisemitischen Denkmustern, die ja immer auf einer Komplexitätsreduktion beruhen. Ja? Man sucht nach einfachen Erklärungen für komplexe Phänomene und da kann Schule gut ansetzen.
Denkmuster, ja, das ist das eine, Gewalt, verbale, aber auch körperliche, das andere. Eine Studie hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler gern eingreifen würden, wenn jemand antisemitisch beleidigt wird, aber nicht wissen, wie. Wie lässt sich das üben?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine Studie von Albert Scher und Barbara Schäuble, die ist schon ein bisschen älter und die haben eben bei SchülerInnen eine Umfrage gemacht, wie sie mit Antisemitismus umgehen und haben festgestellt, nur ein geringer Teil denkt wirklich antisemitisch. Und aber gleichzeitig nur ein sehr geringer Teil ist wirklich fähig oder befähigt, dagegen was zu tun. Und ein ganz großer Teil der SchülerInnen sagt, ich möchte gerne was machen, ich weiß aber nicht so recht wie. Also sie hören dann irgendeine Aussage und denken sich, oh, das war aber jetzt aber nicht in Ordnung und wissen dann nicht so, was sie machen können. Und ich glaube, Schule kann da stark befähigen und SchülerInnen auch Mittel an die Hand geben. Also du kannst selbst widersprechen, du kannst dich mit anderen zusammentun und überlegen, wie man gemeinsam was machen kann. Du kannst AnsprechpartnerInnen kontaktieren, also Beratungslehrkräfte oder Klassenlehrer, und Schulen bieten dafür zunehmend auch Räume. Also es gibt eben Beratungslehrkräfte, es gibt so Klassenstunden, wo man über Vorkommnisse sprechen kann, wo es eben Raum gibt, nicht nur für inhaltliches Lernen, sondern auch dafür, so soziale Aspekte in der Klassengemeinschaft anzusprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch beispielsweise so etwas, was ich emotionale Bildung nennen würde. Also wie kann ich eigentlich meine Gefühle äußern? Wie kann ich mich ausdrücken, wenn ich irgendwas komisch finde? Und so etwas, das sind Dinge, die man einsetzen kann, neben natürlich der inhaltlichen Arbeit, die auch wichtig ist, um SchülerInnen zu befähigen, etwas dagegen zu tun. Und da kommen dann beispielsweise auch neue Medien ins Spiel. Also es gibt mittlerweile so Apps, die man sich auf sein Smartphone ziehen kann, wo man Gegenstrategien abrufen kann, wenn es um Argumentationen gegen Hass geht. Also da kann man sich sozusagen Stereotype anklicken, die Leute äußern, und findet dann gleich direkt Argumente, wie man die entkräften kann. Und das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie man das angehen kann.
Wie begegnet denn jüdischen Schülerinnen und Schülern Antisemitismus in unseren Schulen und wie gehen Schulen damit um?
Also Antisemitismus begegnet jüdischen SchülerInnen in vielfältiger Form. Wenn man sich Umfragen anschaut, dann ist das auch relativ massiv. Also es gibt, würde ich behaupten, kaum SchülerInnen, jüdische SchülerInnen, die sich mit der Auseinandersetzung mit Antisemitismus nicht befassen müssen. Das geht also beispielsweise los bei der Frage, zeige ich überhaupt meine jüdische Identität oder verstecke ich die lieber? Und das sind dann so Fragen, die auch in den Familien diskutiert werden. Also da will beispielsweise der jüdische Jugendliche einen Davidstern offen tragen und die Eltern haben Angst und sagen auch, lass den lieber unterm Pulli, damit du nicht erkannt wirst. Es gibt eben, glaube ich, ja, die Mehrzahl der Jüdinnen und Juden gibt sich in den öffentlichen Schulen, wenn es jetzt nicht jüdische Schulen sind, eben nicht als solche zu erkennen. Und die sich zu erkennen geben, haben dann, auch nicht alle natürlich, aber viele haben dann eben unter Anfeindungen zu leiden, dass eben sie mit bestimmten antijüdischen Stereotypen konfrontiert werden. Juden hätten alle irgendwie Geld oder seien besonders vergeistigt oder seien geizig oder so etwas. Und das geht bis hin zu körperlichen Angriffen, bis hin zu heftigen Mobbing, was teilweise dann auch dazu führt, dass diese Kinder die Schulen verlassen. Und das ist natürlich nicht akzeptabel.
Kommen wir nochmal auf die Bildungsarbeit an Schulen zu sprechen. Immer weniger Zeitzeugen können in den Schulen über ihre Verfolgung als Juden berichten. Wie können Schulen zukünftig damit umgehen?
Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, der man sich natürlich stellen muss. Ganz lange wurde die Begegnung mit Zeitzeugen so als das Kernstück der Arbeit gegen Antisemitismus angesehen. Und es gibt immer weniger Zeitzeugen. Und ich hatte es ja zu Anfang auch schon gesagt, ich glaube, die Konzentration auf den Nationalsozialismus oder die nationalsozialistische Judenverfolgung, die ist unglaublich wichtig, um sozusagen zu vermitteln, wie es auch historisch gewesen ist, wie sich Gesellschaften, Menschen entwickeln können hin dazu, dass es eben zu einem 6-millionenfachen Mord kommt. Aber Antisemitismus war ja nach 1945 nicht weg. Und es gibt auch aktuellen Antisemitismus und es gibt auch aktuell von Antisemitismus Betroffene. Und die kann man ja auch fragen. Also man könnte Menschen aus der Gemeinde in Halle fragen, wie sie den Anschlag an Yom Kippur am höchsten jüdischen Feiertag erlebt haben und damit ins Gespräch kommen. Oder es gibt ganz wunderbare Initiativen wie Meet a Jew, wo man Jüdinnen und Juden einladen kann und einfach mal ins Gespräch kommt. Übrigens dann auch nicht so aus so einer Fixierung auf Juden, Jüdinnen als Opfer, sondern eben als ganz normale Menschen wie du und ich, die dann eben aus ihrem Alltag berichten. Ich glaube, da wandelt sich schon viel. Keine Frage, Erinnerung ist wichtig, aber ich glaube, man kann Unterricht auch ohne Zeitzeuginnen so gestalten, dass er Kinder und Jugendliche befähigen kann, sich aktiv gegen Antisemitismus einzusetzen.
Das sagt Florian Bär. Er ist Lehrer und berät bei SABRA, einer Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Schulen in Nordrhein-Westfalen im Umgang mit Rassismus und Antisemitismus. Wir haben ja eben schon gehört, wie wichtig auch die Begegnung mit Zeitzeuginnen und Zeugen ist, die von ihrer Verfolgung als Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit berichten können. Doch die Zeit arbeitet gegen diese Form der Aufklärungsarbeit. Ein Beispiel aus Berlin zeigt aber, wie durch die Begegnung mit dem Zeitzeugen Rolf Josef später nach dessen Tod wiederum ein ganz neues Projekt entstand. Neuntklässler eines Gymnasiums lernten den Holocaust-Überlebenden vor 18 Jahren kennen, freundeten sich mit ihm an, schrieben sogar ein Buch über ihn. Vom Erlös stifteten sie erstmals vor 10 Jahren den Rolf-Josef-Preis. Damit prämierten sie nun regelmäßig Schulklassen, die sich mit kreativen Projekten unter anderem mit der Erinnerung an den 9. November 1938 befassen. Sebastian Engelbrecht war bei der diesjährigen Preisübergabe dabei.
Ganz herzlichen Glückwunsch an alle Schülerinnen und Schüler der jetzt 7. Klasse der Findorf Realschule Bremervörde. Ich bitte euch einmal jetzt nach vorne zu kommen.
Hallo, wir sind die Klasse 7c der Findorf Realschule in Bremervörde.
Und wir nehmen euch heute auf die Reise unseres Projektes Jüdisches Leben damals und heute.
Den 3. Preis haben sie gewonnen, dotiert mit 100 Euro. Stolz steht die Klasse 7c aus Bremervörde auf der Bühne des Jüdischen Museums in Berlin. Jede und jeder mit einer Urkunde im Scheinwerferlicht. Unter den Augen des Schirmherrn des Rolf-Josef-Preises, Albrecht Hoppe. Hoppe war Religionslehrer am Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Er führte seine 9. Klasse 2004 in die Synagoge, wo sie Rolf Josef, den Shoah-Überlebenden, trafen.
Was und wie er erzählte, war dann so eindrucksvoll, dass eine Handvoll der Schüler noch mehr von dem kaum glaublichen Schicksal dieses Mannes erfahren wollte.
Aus der Freundschaft mit Josef entstand ein Buch über das Leben des Berliner Juden und der Rolf-Josef-Preis. 50 Einsendungen aus ganz Deutschland haben sie in diesem Jahr erhalten. Die Siebentklässler aus Bremervörde forschten über die Geschichte der Juden in Beverstedt in der Nähe ihrer Heimatstadt.
Das Thema war am Anfang sehr interessant, doch wo wir die Bilder gesehen haben, waren wir sehr schockiert, dass die Nazis sowas getan haben und auch die Deutschen. Und dass wir aber dass auch da Überlebende waren, das hat uns auch ein bisschen glücklich gemacht. Dass das auch noch einige geschafft haben.
Die 7C lud Mitschülerinnen und Schüler zu einer Ausstellung ein, informierte nicht nur über die Geschichte, auch über jüdische Jahresfeste, Lebensfeste und Speisevorschriften. In einem Film präsentierten die Realschüler ihr Projekt bei der Preisverleihung.
Wann hättet ihr das Thema normalerweise im Unterricht bearbeitet?
In der 9. und 10. Klasse, das aber eigentlich viel zu spät ist, da die Schüler Vorurteile beschießen. Und man findet auch überall Hakenkreuze in den Spickbremsen, in der Turnhalle, überall.
Beunruhigt durch Gegenwart und Geschichte sprachen sie mit Zeitzeugen aus ihrer Region Bremervörde und lasen das Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank. Die Schülerinnen erfuhren, dass in der Gedenkstätte von Bergen-Belsen ein Grabstein für Anne Frank und ihre Schwester Margot steht.
Habt ihr noch Wünsche oder Anregungen jetzt nach dem Projekt?
Ich würde mich freuen, wenn wir mit der ganzen Klasse nochmal nach Bergen-Belsen fahren würden, zu Annes und Margots Grab und das besuchen würden. Also ich bin weiter interessiert und ich möchte auch noch mehr über Anne Frank lernen und deswegen habe ich beschlossen, jetzt auch nach Amsterdam zu fahren und das Hinterhaus einmal zu besuchen.
Die Laudatio auf die Schüler aus Bremervörde spricht Dorothea Wittek, eine der Gründerinnen des Preises aus Berlin.
Es war großartig zu sehen, mit wie viel Eifer und Begeisterung ihr am Werk wart und eure Ergebnisse dann auch präsentiert habt. Und das muss ich auch betonen, es gehört einiges dazu, das so souverän zu präsentieren und sich den Fragen der Klassenkameraden und auch blickende Angehörigen, die ja beim Tag der offenen Tür bei euch das alles sich angeschaut haben, zustellen.
Auch die 10. Klasse des Duisburger Landfährmann-Gymnasiums und eine 10. der Albert-Einstein-Schule in Schwalbach im Taunus bekommen in diesem Jahr den Rolf-Josef-Preis. Der Applaus aber für die Bremer Förder ist am lautesten.
Auch Studierende und Fachschüler sollen wegen der explodierenden Preise eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen. Das hatte die Ampel schon im September vereinbart. Wann und wie das Geld fließen soll, war lange unklar und auch Thema bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz in der vergangenen Woche. Jetzt gibt es weitere Informationen und die hat Jim Bob Nikschas.
FachschülerInnen und Studierende werden die versprochene Einmalzahlung von 200 Euro definitiv erst im nächsten Jahr bekommen. Das steht im ersten Gesetzentwurf des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Anspruch auf die 200 Euro haben demnach alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung sind. Auch Teilzeit- oder Dualstudierende sollen die Einmalzahlung erhalten können. Auch ein Urlaubssemester soll daran nichts ändern. Im Unterschied zu den Rentnerinnen und Rentnern aber müssen Studierende wohl einen Antrag auf die 200 Euro stellen. Bund und Länder wollen dazu eine eigene Online-Plattform aufsetzen. Die Antragstellung soll laut Gesetzentwurf in maximal 5 Minuten erledigt sein. Unklar ist aber noch, wann genau diese Seite freigeschaltet wird und welche Nachweise Studierende dort möglicherweise hochladen müssen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern soll diese Details nun schnellstmöglich ausarbeiten. Die Sonderzahlung von 200 Euro ist Teil des 3. Entlastungspakets der Bundesregierung. Versprochen war eigentlich eine schnelle und unbürokratische Auszahlung an die fast 3 Millionen Studierenden. Weil ihre Kontodaten aber nicht alle zentral erfasst werden, verzögert sich der Prozess. Etwas früher könnte zumindest der 2. Heizkostenzuschuss von 345 Euro an Studierende ausgezahlt werden. Auf den haben allerdings nur BAföG-Empfängerinnen Anspruch.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Gerade in den MINT-Fächern ist die Abbruchquote unter Studierenden besonders hoch. Darüber haben wir schon häufig berichtet. Viele scheitern in Klausuren, in denen fundierte Mathekenntnisse verlangt werden. Doch was heißt eigentlich fundiert? Da liegen die Meinungen doch ziemlich weit auseinander. Zum Beispiel zeigt sich, dass was Hochschullehrkräfte voraussetzen, nicht unbedingt auch an Schulen unterrichtet wurde. Aber auch Studierende neigen dazu, ihre schulischen Mathekompetenzen zu überschätzen. Wie also diese unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen an die Realität anpassen. Das versucht man gerade im Bundesland Schleswig-Holstein. Jörn Schahn berichtet für uns.
Bei der Fachschaft Energiewissenschaften an der Hochschule Flensburg kennt man das Problem. Sowohl Studierende als auch Lehrende melden sich dort, weil häufig mathematisches Grundlagenwissen bei den Studierenden fehlt. Mika Sienknecht von der Fachschaft sieht darin aber erstmal kein systemisches Problem.
Das bedeutet, dass die inhaltlichen Anforderungen nicht zu anspruchsvoll sind, sondern es ist eher das Problem, dass die Studenten sich falsch einschätzen. Wir bieten in Flensburg zum Beispiel pro Semester einen Mathe-Vorkurs an, in den alle notwendigen Grundlagen aus der Schule wiederholt werden. Doch leider ist die Beteiligung dort nicht allzu hoch und daraus lässt sich widerspiegeln, dass eben die Studenten sich falsch einschätzen bezüglich ihrer Fähigkeiten und solche Kurse nicht wahrnehmen.
Auch Anja Fest, Professorin für Experimentalphysik an der Hochschule Flensburg, sieht dabei eher individuelle Probleme. Und das liege daran, dass die Studienanfängerinnen und Anfänger aus unterschiedlichen Schulsystemen kämen.
Zum Beispiel von Gymnasien, aber auch von berufsbildenden Schulen oder aus einer Ausbildung. Ja, und deswegen sind die mathematischen Anfangskenntnisse doch sehr unterschiedlich. Oder es ist schon lange her, dass sie sich damit beschäftigt haben.
Etwa bei der Hälfte der Studienanfänger sieht sie gewisse Defizite in den mathematischen Grundlagen. Für Also Heinze vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, kurz IPN, an der Uni Kiel ist klar, an den Schulen wird nicht zu wenig Mathematik gelehrt, die Inhalte an den Schulen haben sich aber verändert und das ist noch nicht immer bei den Hochschulen angekommen. Deshalb werde eine Art Lücke wahrgenommen zwischen Schule und Hochschule. Um die zu schließen, hat das IPN bundesweit 2000 Hochschullehrende in MINT-Studiengängen befragt, was deren Wünsche für mathematisches Grundlagenwissen sind. Also Heinze.
Und dabei ist ein Katalog von 179 Lernvoraussetzungen herausgekommen. Die waren aber abstrakt formuliert. Da steht sowas drin wie Satz des Pythagoras oder die Ableitung können. Und der nächste Schritt war dann zu überlegen, wie kann man diese Lernvoraussetzungen in konkrete Anforderungen, in konkrete Aufgaben übersetzen.
Dazu haben sich rund 60 Fachleute aus Schulen, Hochschulen, Bildungsministerium und Lehrerbildung zusammengesetzt. Ihr Ziel, die Ergebnisse dieser Befragung in einen Aufgabenkatalog umzusetzen, erklärt Maike Absagen vom Institut für Qualitätsentwicklung in Schulen IQSH.
Das Ziel, was wir hatten, war, diese Aufgaben so zu stellen, dass sie auch tatsächlich von den Schülern gelöst werden können. Das heißt, dass sie mit unserem Curriculum der Schulen, den Fachanforderungen, dass sie da zusammenpassen und dass wir keine Lücke haben, wo wir sagen, ja, das bräuchten wir zwar an der Uni, aber das gibt's gar nicht an der Schule.
Also eine gute Nachricht für diejenigen, die in Schleswig-Holstein im MINT-Bereich studieren möchten. Der Anforderungskatalog ist seit wenigen Wochen verfügbar und wird nun schrittweise an den Schulen und Hochschulen eingeführt. Das Ziel ist, dass Studieninteressierte damit selbst ihren Wissensstand besser einschätzen können, ohne in einer stressigen Prüfungssituation zu sein. Hochschulen können gleichzeitig ihre Vorkurse damit besser an die Studienanfänger anpassen. Anja Fest von der Hochschule Flensburg war mit an der Entwicklung beteiligt und sie hat große Hoffnung in diesen Katalog.
Also wir erhoffen uns davon im Wesentlichen, dass die Studieninteressierten, die hierher kommen, einmal eine Idee davon haben, was eigentlich erwartet wird und auf der anderen Seite auch, dass wir besser wissen, was wir denn überhaupt erwarten können und dass wir jetzt so ein Werkzeug haben, mit dem wir genau das abtesten können, aber auch ganz differenziert und individuell ein Feedback geben können, wo vielleicht noch Defizite sind und wo sich die Studierenden dann vielleicht nochmal gezielter vorbereiten.
Sie will nun den Aufgabenkatalog an die Flensburger Hochschule anpassen, weil dort nicht alle der rund 200 Aufgaben aus dem Katalog gebraucht werden. Die ersten Aufgaben stehen schon in der E-Learning-Plattform der Hochschule bereit. Die Arbeit an dem Katalog wollen die mehr als 60 Beteiligten weiter fortsetzen.
Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.